Warst du schon beim Kreuz? Das ist unser Thema heute. Hast du dich vielleicht auch gefragt, warum das Kreuz? Ist das Kreuz nicht überholt für den Menschen des 21. Jahrhunderts? Zum Anfang möchte ich euch einige Bilder von Kreuzen zeigen, denen ich hier in Hünfeld begegnet bin. Ja, das ist der Weg zum Weinberg. Und da steht drauf, man kann es noch erkennen, unser Opferlamm, Christus, ist gestorben, glaube ich, steht da. Ja, es ist schlecht zu erkennen. Das Kreuz hier, das kommt auf dem Weg, das ist am Friedhof auf dem Weg nach Nüstal. Und da steht, weiter. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, schade, dass da nicht steht, wer es dann gesagt hat. Gell? Und dieses ist auf der Molzbacher Straße. Ich wohne oben beim Gefängnis da. Immer wenn ich nach Hause gehe, also von der Stadt hier, sehe ich dieses Kreuz. Und das steht drauf, es ist vollbracht. Ja, es gibt aber auch noch andere Kreuze in Silber oder Gold, als Anhänger, als Ketten, mit oder ohne Edelsteine oder zum Beispiel das Kruzifix. Aber was bedeuten denn diese Kreuze den Menschen? Einige sollen Glück bringen, die anderen von Gefahren retten. Einige Leute, die sie tragen, möchten damit zeigen, dass sie Christen sind. Aber die persönliche Beziehung zu Christus fehlt den meisten. Manche Frauen und Männer lassen sich das Kreuz als Schmuck tätowieren. Manchmal wird das Kreuz zur Osterzeit mit bunten Eiern geschmückt und verehrt. Was die bunten Eier wohl mit der Botschaft vom Kreuz zu tun haben? Ich habe jetzt dazu leider kein Bild, aber ich selber habe es öfters gesehen, dass das Kreuz mit bunten Eiern geschmückt wird. Und ich habe mich oft gefragt, was haben diese Eier mit dem Kreuz zu tun, mit der Botschaft? Heute geht es uns nicht um diese Kreuze, die die Menschen sich selbst gemacht haben. Wir wollen uns heute mit der biblischen Botschaft vom Kreuz beschäftigen. Es gibt so viele Meinungen unter den Menschen, was das Kreuz betrifft. Aber wer hat recht? Gibt es eine zuverlässige Quelle? Und ich bin so dankbar für die Bibel. Früher habe ich sie nicht verstanden. Heute liebe ich sie. Sie ist wirklich Gottes Wort an uns Menschen. Seht, Gott hat uns so lieb, dass er uns sein Wort als eine Richtlinie gegeben hat. Keiner muss mehr in der Dunkelheit herumtappen, mit Fragen gequält werden. Keiner. Alles, was wir hören, was an uns herankommt, dürfen wir an dem Wort Gottes, an der Bibel prüfen. Denn Gottes Wort ist die Wahrheit. Ja, eigentlich ist das Ereignis, um das es heute geht, den meisten Menschen vom Hörensagen bekannt. Auch der Name Jesus, den habt ihr bestimmt alle gehört. Zumindest hier im Westen hört man es als Kinder im Religionsunterricht, in der Schule. In der Zeit, als ich noch in Russland gelebt hatte, kam sowas nicht in Frage. Wir wurden in den Lehren Lenins unterrichtet und mussten ihn ehren. Kennen Sie den Spruch, beim Geld scheiden sich die Geister? Von der Bibel kann man sowas nicht sagen, denn viele Menschen lesen sie. Der eine so, der andere anders. Viele halten sie für wertvoll und wichtig. Aber die Bibel berichtet uns vom Kreuz Jesu und an diesem Kreuz Jesu scheiden sich die Geister. Ich werde heute einige Bibelstellen zitieren und ich hoffe, ihr könnt sie an der Wand gut lesen. Ja, ich habe gesagt, dass die Geister, dass am Kreuz Jesu sich die Geister scheiden. Woher habe ich das? Und dazu möchten wir jetzt einen Bibelvers lesen. Wir hören, was Gott dazu sagt. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Hier sind fünf wichtige Begriffe, Was ist denn das Wort vom Kreuz? Was ist das für ein Wort? Verloren gehen, kann das sein? Errettet werden? Wirklich wahr? Torheit, was ist das? Und was ist mit Gottes Kraft gemeint? Ja, ich hoffe sehr, dass Sie diese Fragen zum Ende des Vortrags für sich selbst persönlich sie beantworten können. Ich habe meinen Vortrag in 4 Punkte unterteilt. Über die Kreuzigung, über Jesus, der gekreuzigt wurde, über die Menschen, die die Kreuzigung miterlebten, und über die Auferstehung des Gekreuzigten. Und ich beginne jetzt mit dem ersten Punkt über die Kreuzigung. Wer hatte solche eine Art Hinrichtung erfunden? Die andere Frage, wurde die Kreuzigung zuerst bei Jesus vollzogen? Ich habe im Internet folgende Informationen gefunden. Das Kreuzigen wurde zuerst vor mehr als 1000 Jahren vor Christus im Mittelmeerraum von den Phöniziern bekannt. Dann haben es ca. 500 Jahre vor Christus die Perser übernommen. Die Römer hatten es dann später von den Karthagern, einem Volk aus Nordafrika, übernommen. Wie wurde die Kreuzigung vollzogen? Dazu lese ich euch einige Sätze aus dem Lexikon zur Bibel von Rienicker. Die Kreuzigung war eine überaus grausame und furchtbare Todesstrafe, die die Römer nur bei Sklaven, Verbrechern und Mördern anwandten. Nur römische Bürger waren ausgenommen. Der Gefangene, der Verurteilte, wurde erst gegeißelt, dann wurde er an einen Pfahl gebunden, so dass der Rücken frei war, und dann wurde er mit Stricken, die am Ende mit spitzen Steinchen oder Hacken versehen waren, ausgepeitscht. Die spitzen Steine ritzten sich in die Haut und verletzten so die kleinen Blutadern und Nerven. Die inneren Organe blieben dabei unverletzt und konnten weiter arbeiten. Dann musste der Gefangene selbst das Kreuz zur Hinrichtungsstätte tragen. Gewöhnlich handelte es sich um einen Querbalken. Der Verurteilte wurde nackt ausgezogen und man nagelte die Hände an den Querbalken. Danach trieb man einen langen Nagel durch die übereinander liegenden Füße. Über seinem Kopf wurde eine Tafel mit der Urteilsbegründung angebracht. Aus Barmherzigkeit reichte man ihm ein betäubendes Getränk, eine Mischung aus Essig und Gale. Das Sterben konnte Tage dauern. Die Nägel, die zwischen den Knochen hindurchgetrieben wurden, verursachten unverträgliche Schmerzen. Der Gekreuzigte wurde von Durst, rasenden Kopfschmerzen, heftigem Fieber und Angstzuständen gequält. Das Hängen am Kreuz verursachte Atemnot. In der Brust- und Bauchhöhle sammelten sich Wasser und Blut. Manchmal führte man den Tod durch das Zerschlagen der Beinknochen herbei, um die Qual abzukürzen. Cicero, der römische Politiker, Anwalt, Schriftsteller und Philosoph, hatte mal gesagt, was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch schon von ihrer Wahrnehmung und ihren Augen und ihren Ohren. Tausende von Menschen wurden vor Jesus während seiner Zeit hier auf der Erde und mehr als 300 Jahre nach seiner Zeit gekreuzigt. 320 hatte dann der Konstantin der Große die Kreuzigung im Römischen Reich verboten. Kein anderer Prozess oder auch kein anderes Urteil hat so viel Aufregung unter den Menschen bewirkt wie die Kreuzigung Jesu. Und dies geschieht bis in unsere Zeit hinein. Heftige Diskussionen werden über das Kreuz Jesu noch heute gemacht. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, über Jesus, der gekreuzigt wurde. Woher ist Jesus gekommen? Und dazu möchte ich aus der Bibel vorlesen, aus Johannes Evangelium 1, 9 bis 10. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier sind einige ganz klare Aussagen über Jesus. Er war das Licht. Er war nicht von dieser Welt. Die Welt wurde durch ihn gemacht und er kam in das Seine, in seine Schöpfung. Vor circa 6000 Jahren, noch im Paradies, bevor Gott Adam und Eva aufgrund ihres Ungehorsams hinaustrieb, gab er ihnen ein Versprechen, dass er einen Retter und Erlöser senden wird, einen, der das Böse, die Sünde und den Tod besiegen wird. Und ich möchte den Vers nochmal lesen. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse zermalmen. Dieses Versprechen hat Gott dann erfüllt. Wir lesen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Ja, Jesus ist tatsächlich auf diese Erde gekommen, vom Himmel. Er wuchs in Nazareth, in einer unbedeutenden Stadt in Israel auf. Mit 30 Jahren, während er sich taufen ließ, betete er und der Himmel wurde geöffnet und der Heilige Geist kam in der Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und es kam eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Der Himmel wurde geöffnet und Gott sagt: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Ja, wie hat denn Jesus gelebt? Was hat er getan? Die vier Evangelien, die geben uns die Antwort dazu. Sie sagen, Jesus, sein Leben war Liebe, Erbarmen und Leiden. Was hat er getan? Er verwandelte das Wasser in Wein. Er gab dem Hungrigen Brot. Er gab den Durstigen Wasser. Er heilte die Kranken. Er weckte die Toten auf. Er stillte den Sturm. Er klagte über den Unglauben seines Volkes. Er gab den Menschen Hoffnung. Er sprach Trost zu. Er segnete die Kinder. Er lehrte die Menschen über das Reich Gottes. Er wählte sich 12 Jünger aus, die er 3 Jahre lang besonders zur Seite nahm und über das Reich Gottes lehrte. Er betete für seine Jünger. Er bereitete seine Jünger auf seinen Tod und seine Auferstehung vor, aber sie glaubten ihm nicht. Er wusch ihnen die Füße. Er teilte ihnen das Passamahl aus und erklärte dessen Bedeutung. Und ich möchte jetzt, man konnte ja noch weiter erzählen, Johannes schreibt in seinem Evangelium am Ende, und wenn man alle Bücher dieser Welt zusammenholen sollte, würde es nicht ausreichen, um all das aufzuschreiben, was Jesus getan hat. Und ich möchte mit einem Wort aus Markus 10, 45 zusammenfassen, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was hatte Jesus über sich selbst gesagt? Einige wichtigen Aussagen Jesu möchte ich euch jetzt vorlesen. Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er errettet werden. Weder Muhammad, noch Buddha, noch Konfuzius, noch Lenin, noch Karl Marx, noch Friedrich Engels oder sonst ein so bedeutender Mensch auf dieser Erde hat solche Aussagen über sich selbst gemacht. Ja, wir haben jetzt gesehen, so vieles über Jesus, was er Gutes getan hat, was er über sich gesagt hat. Warum wurde er dann überhaupt gekreuzigt? Manche würden vielleicht sagen, er war ein politischer Rebell, deswegen musste er sterben. Andere würden sagen, er ist ein religiöser Fanatiker. Er wollte das Volk von der damaligen Religion abbringen. Deswegen musste er sterben. Was würden Sie sagen? Nein, Jesus war kein politischer Rebell, auch kein religiöser Fanatiker. Wir Menschen sind schuldig. Wegen uns fand die Kreuzigung Jesu statt. Und wir lesen dazu, Gott gibt uns eine Antwort in Römer 3, 10 bis 11. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Gott sagt uns, dass kein Mensch gerecht ist und von sich aus so gut ist, dass er zu ihm passen würde. Wir wissen das alles. Licht und Finsternis vertragen sich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein dunkles Zimmer hineingehe, muss ich das Licht anschalten. Und was passiert? Das Licht vertreibt die Finsternis. Und so ist es mit Gott. So verträgt sich der sündige Mensch nicht mit dem heiligen Gott, genauso wie Licht und Finsternis sich nicht vertragen. Aber Gott will die Menschen zurückholen. Er will jeden Menschen mit sich selbst versöhnen. Und wie kann diese Versöhnung mit Gott wiederhergestellt werden? Was muss geschehen? Kann Gott nicht einfach sagen und die Augen zumachen, ist schon gut? Kann er nicht einfach sagen, ich vergesse das alles? Ich nehme das, ich ignoriere einfach. Nein, die Bibel gibt uns eine Antwort. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das lesen wir in Hebräer 9, 22. Und welcher Mensch kann das tun? Das kann nur der machen, der keine Sünde hat. Aus Liebe zu uns hat Gott selbst seinen Sohn geschickt, um uns Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Denn seit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott getrennt. Die Babys, die geboren werden, die sind schon von Gott getrennt. Die sind schon als Sünde geboren. Ja, wir lesen weiter in der Bibel. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jesus ist in diese Gottverlassenheit gegangen, damit wir nicht dorthin müssen. Fremde Sünde lagen auf ihn, meine und deine. Und wir wollen jetzt uns mal das Herz Jesu anschauen, dort am Kreuz. Diese furchtbaren körperlichen Schmerzen, das waren nur eine Seite des Kreuzes. Gott sagt uns durch Jesaja, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Da können wir uns reinstellen. Wir sind es, die ihm Arbeit gemacht haben am Kreuz und Mühe gemacht haben. Der Gedanke, zu dem gemacht werden, was wir von Natur sind, Sünder, trieb ihm im Garten Gethsemane schon Schweiß wie große Blutstropfen. Aber jetzt war die Zeit gekommen. Sein himmlischer Vater wandte sich von ihm ab, weil er keine Sünde sehen kann. Jesus trägt das Gericht Gottes für meine und deine Sünde. Es wurde finster im ganzen Land. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? rief er aus. Das war der größte Schmerz für Jesus, verlassen zu sein von seinem Vater, dem er ohne Unterlass gedient hatte. Er war still und er trug diese Schmerzen für alle Menschen. In der Psalm 22 hat Gott uns einen Einblick gegeben in das Herz Jesu. Ich lese nicht den ganzen Psalm, möchte nur einige Verse lesen. Und wir können schauen, als Jesus am Kreuz hing, wir können sein Herz anschauen. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Ich aber bin wie ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, wie Wachs ist mein Herz. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Du aber, Herr, sei nicht fern, meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Und den letzten Vers, da ist schon ein Siegesruf. Sie werden verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat es getan. Und auch wir können zu diesem Volk zählen. Und jetzt möchte ich die letzten Aussagen Jesu am Kreuz über ihnen sprechen. Es ist vollbracht, rief er mit lauter Stimme. Diese drei Worte, es ist vollbracht, würden aus einem griechischen Wort Tetelestai ins Deutsche übersetzt. Und die sind für uns von großer Bedeutung. Erstens, Tetelestai wurde von einem Knecht oder einem Diener benutzt, als er zu seinem Herrn sagte, die Arbeit, die du mir aufgetragen hast, ist vollendet. Zweitens, Tetelestai wurde in der Finanzwelt gebraucht. Man sagte es, wenn die Schuld völlig beglichen war. Drittens, wenn ein fehlerloses Lamm für das Opfer gesucht wurde und eins gefunden wurde, rief man Tetelestai. Die Suche ist zu Ende. Also sagt Jesus mit seinen Worten, Vater, die Arbeit, die du mir gegeben hast, ist vollendet. Die Schuld ist beglichen. Das Opferlamm ist gefunden. Es war ein Ruf des Sieges. Dann sagte Jesus, sein letztes Wort, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ein Mensch kann sagen, bitte nimm mich an oder nimm meinen Geist an. Jesus aber sagt, ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Diese Worte konnte nur ein Mensch sagen, der auch gleichzeitig Gott ist. Und die folgenden Verse unterstreichen das. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Ja, und jetzt kommen die Frauen und singen das Lied. Auf der Via Dolorosa. Auf der Via Dolorosa bedeutet der Leidensweg Jesu. Ja, bis jetzt haben wir gesehen, wer Jesus ist, was er getan hat und warum er gekreuzigt wurde. Jetzt bleibt die Frage offen, was die Menschen damals und auch heute mit dem Kreuz Jesu machen. Und so kommen wir zu unserem dritten Punkt über die Menschen, die die Kreuzigung miterlebten. Die unterschiedlichsten Leute wurden damals in die Kreuzigung Jesu mit hineingezogen. Was waren das für Menschen, die damals Augenzeugen und Mitwirkende dieser Hinrichtung waren? Wie standen sie zu der Sache? Könnte es sein, dass wir uns in ihnen wiederfinden? Da war Petrus. Er war begeistert von Jesus. Seine Reden und seine Wunder hat Petrus 3 Jahre hautnah miterlebt. Petrus meinte, alles klar zu sehen. Er war bereit, mit Jesus ins Gefängnis zu gehen, sogar in den Tod. Er versicherte, Jesus, ich werde dich nie verlassen, auch wenn alle anderen dich verlassen werden. Doch, als es dann soweit kam, Jesus zu bekennen, leugnete er 3-mal. Er sucht sich Ausreden, lügt und schwört sogar. Als aber der Hahn krähte, so wie Jesus es ihm vorher gesagt hatte, geht ihm ein Stich durchs Herz. Petrus erkennt plötzlich seine große Schuld. Er erschreckt und weint. Jesus aber blickt Petrus an. Petrus sieht seine große Liebe und geht weinend hinaus. Er aber weint über seine Sünden. Doch Tränen der Erkenntnis und Reue sind immer heilsam. Sie müssen nur an den richtigen Platz gebracht werden, zu Jesus, der die Sünden vergibt. Gibt es Menschen, die dem Petrus heute gleichen? Wer weint heute über seine Schuld vor Gott? Da war der König Herodes. Er regierte über einen Teil Israels und gehörte somit zu der Elite des Volkes. Er war Jude von Geburt, doch er liebte die griechische Kultur und Philosophie. Für sein Volk hat er auch so manch Gutes getan. Sein Leben war ein rauschendes Fest. Er liebte Geld und Frauen. Moralische Grenzen kannte er nicht. Nach dem Motto, was mir gefällt, ist auch gut. Diesen Jesus ernst zu nehmen, was er sich von Jesus wünschte, war nun mal ein Wunder zu sehen. Doch Jesus erfüllte seine Unterhaltungswünsche nicht. Jesus schweigt. Welche Menschen gleichen heute dem Herodes? Besteht das Leben der meisten Menschen nicht aus Geld, Karriere, Trink- und Esspartys und Sex? Hat der Luxus dieser Zeit und menschliche Anerkennung sie nicht verblendet? Und Jesus schweigt. Die Menschen ignorieren Jesus und merken nicht, dass das Schweigen Gottes in ihrem Leben schon Gericht ist. Diese Menschen wollen nicht zum Kreuz. Da war Pontius Pilatus. Er war für die Ruhe in der Provinz Judäa verantwortlich. Er war Prokurator, einer, der mit beiden Füßen auf der Erde stand. Er war ein Römer und hatte in seinem Leben gelernt, dass nur die Starken dieser Welt überleben. Er kannte ein Leben der Taktik. Und Politik, meinte er, hat die oberste Macht. So war er auch für den Prozess mit Jesus verantwortlich. Und weil er so ein geschickter Politiker war, ahnte er, dass Jesus aus Neid der religiösen Führer zu ihm überliefert wurde. Auf die Fragen, die Pilatus stellte, gibt Jesus klare Antworten. Ich bin der König. Ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, sagt Jesus zu Pilatus. Was ist Wahrheit? Fragt Pilatus. Hat Pilatus das ironisch gemeint? Oder war er wirklich auf der Suche nach der Wahrheit? Er merkte, dass Jesus unschuldig ist und war sich sicher, jetzt hier und heute Recht zu schaffen. Doch, auch wenn er alle seine Kenntnisse gebraucht, gelingt es ihm nicht. Als die Juden zu ihm sagen, dass Jesus gesagt hatte, er sei der Gottes Sohn, fürchtete er sich noch mehr und spricht zu Jesus: Woher bist du? Jesus schweigt. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszulassen und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und was muss Jesus zu ihm sagen? Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Pilatus hatte erkannt, dass Jesus keine Schuld hat. Doch die Furcht vor den Menschen, sein Ansehen bei Herodes, dem König, waren stärker. Dann lieferte er Jesus aus und er wurde gekreuzigt. Er wäscht sich die Hände vor allen und denkt, er sei unschuldig. Wirklich? Welche Menschen gleichen heute dem Pilatus? Sind es nicht Menschen, die mit Jesus in Berührung kommen, aber zu feige sind, um mit Jesus ganze Sache zu machen? Aus Angst, ihren Ruf in der Gesellschaft zu verlieren? Da war Pilatus' Frau. Sie hatte es mit den Träumen zu tun. Auch in dieser Nacht, als Jesus verhört wurde, es war ein undeutlicher Traum. Er machte ihr Angst. Von Jesus hatte sie gehört, und zwar nur Gutes. Sie nennt ihn den Gerechten. Ihren Mann lässt sie sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Sie ahnte an Jesus etwas Besonderes, aber sie ist der Sache nicht näher nachgegangen. Sie wollte mit dem Allen lieber gar nichts zu tun haben, einfach den Kopf in den Sand. So blieb sie in der Finsternis mit ihren angeblichen Ahnungen ganz allein. Welche Menschen gleichen heute der Frau des Pilatus? Wie viele Menschen stecken auch heute den Kopf in den Sand, wenn es um die Fragen der Ewigkeit geht, wenn es um die Fragen um den Sinn des Lebens geht? Sie gehen in die Gottesferne, vorbei am Kreuz. Da waren die Kriegsknechte. Das Soldatenleben hat sie rau und hart gemacht. Schon etliche Menschen haben sie zum Tod befördert. Und es war ihr beliebtes Spiel, sich über die Gefangenen lustig zu machen. In der römischen Armee galt eiserne Disziplin. Mitleid kannten sie nicht. Die einen schauten Jesus an, rieben sich die Hände und spotteten. Die anderen höhnten mit lachenden Blicken. Nach Vorschrift gaben sie Jesus das Betäubungsmittel. Doch Jesus lehnte ab. Und? Was soll's? Selbstschuld. Sie wollten doch nur ihre Arbeit erledigen. Kein Auge für Jesus, kein Ohr für sein Reden, kein Herz für seine Schmerzen. Was sie jetzt interessiert, ist das Gewand Jesu, das von oben bis nach unten ohne Naht gewebt ist. Und das wollen sie jetzt unter sich verlosen. Das ist spannend. Welche Menschen gleichen heute diesen Soldaten? Ganz bestimmt trifft es auf uns von heute hier nicht zu. Aber wir alle wissen, dass es solche Menschen gibt. Denken wir nur an die Mörder, an den schrecklichen Kindermissbrauch und so weiter. Ob sie eines Tages zum Kreuz finden? Es wäre möglich, denn die Vergebung steht für jeden Menschen offen. Da kam Simon von Kyrene. Er kam gerade vom Feld und wollte eigentlich nur vorbei, ohne zu lästern, denn es war nicht seine Art. Er wollte nach Hause zu seiner Familie. Doch plötzlich packte ihn ein römischer Soldat am Arm: Trage du dem da das Kreuz. Wahllos aus der Menge herausgegriffen, wurde er gezwungen, das Kreuz Jesu zu tragen. Simon musste sich alles mit ansehen. Doch danach würde er nicht mehr derselbe bleiben. Er würde sich entscheiden müssen. Man kann nicht am Kreuz Jesu neutral bleiben. Entweder wird das Kreuz zur Torheit oder der Weg zum Leben. Seine Söhne waren später den ersten Christen namentlich bekannt. Wer gleicht heute dem Simon von Kyrene? Denken nicht manche Menschen, dass sie mit ihren Schwierigkeiten in diesem Leben und Schmerzen das Kreuz Jesu mittragen? Glauben sie wirklich, dass man durch Leiden Sünden abbüßen kann? Da waren die Vorübergehenden, eine große Menschenmenge. Eine kurze Zeit war es erst hier, als sie voller Freude Jesus zujubelten und schrien: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei dir, der kommt im Namen des Herrn. Doch erschreckend war ihr Ruf jetzt: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie spotten und spucken Jesus an. Kein Mensch, der nicht mitschreit. Du, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen wieder aufbaust, rette dich selbst. Und wenn du der Sohn Gottes bist, steige herab vom Kreuz, lästern sie. Welche Menschen gleichen diesen Vorübergehenden? Sind es nicht die, die heute das eine glauben, morgen glauben sie das andere? Sind es nicht die, die nur dann glauben wollen, wenn Jesus als der Wundermann auftreten würde und all ihre Wünsche zu erfüllen? Wer ist Jesus für sie? Diese Menschen gingen am Kreuz vorbei. Da waren die Klagefrauen. Es waren Frauen, die ihren Gefühlen freien Lauf gaben. Und was sagt Jesus zu ihnen? Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und eure Kinder. Jesus macht ihnen klar, dass reine Gefühlsausbrüche über sein Kreuz niemanden helfen werden. Was will Jesus den Menschen heute damit sagen? Bevor wir über ihn weinen, müssen wir über unsere Sünden, über unsere eigenen Sünden zuerst weinen, um deren Willen Jesus am Kreuz starb. Wenn wir das begreifen, werden wir zu neuen Menschen und nicht zum Opfer momentaner Gefühlsausbrüche. Auch dann nicht, wenn wir nicht gleich alles richtig verstehen. Weine nicht über das Kreuz. Komme zum Kreuz. Da waren die religiösen Führer der damaligen Zeit. Ebenso spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, er rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Man konnte sie an ihren Kleidern erkennen und auch an ihrem geistlichen Verhalten. Gewöhnlich hielten sie Abstand von dem einfachen Volk. Ihre Gesetze erlaubten es nicht, sonst würden sie sich verunreinigen. Sie hielten sehr viel von sich. Und wenn sie beteten, dann sagten sie: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so schlecht bin wie die da. Und ich tue das, und ich tue das, und ich tue das. Sie waren peinlichst genau und vergaßen auch nichts, wenn es um ihre guten Taten ging. Doch dieser Jesus, der war so störend. Sie wollten ihn schon früher gefangen nehmen. Denn Jesus hat ihnen die Wahrheit gesagt. Er hat sich getraut, den Schriftgelehrten die Wahrheit zu sagen. Und wie schwer ist es doch, die Wahrheit zu ertragen? 7 Weherufe von Jesus müssten sie sich anhören. Wehe euch Heuchler, wehe euch Blindenführer, wehe euch ihr Schlangen, Otternbrut. Und das Schlimmste, was Jesus sagte, war, dass er der Sohn Gottes war und er und der Vater im Himmel eins sind. Das alles schadete doch nur ihren Posten, die sie sich durch die Jahre so erarbeitet hatten. Sie waren doch die Mittler zwischen Gott und den Menschen. Dieser Jesus muss weg. Wem gleichen die religiösen Führer der damaligen Zeit? Sind es nicht die, die durch das Einhalten von religiösen Regeln und frommen Rituale zu Gott kommen wollen? Sind es nicht die, die über den Glauben der anderen Menschen herrschen wollen? Und sind die religiösen Führer manchmal nicht die schlimmsten Feinde des Kreuzes Jesu? Da war der Hauptmann. Er hatte bei den Verhandlungen alles mitbekommen. Und das Verhalten Jesu hatte ihn sehr beeindruckt. Dieser Mensch Jesus war anders als alle andere Gefangenen, die er bis jetzt gesehen hatte. Und als er am Kreuz das Reden Jesu hört, wird er von der Tatsache überzeugt: Wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Wie gut ist es doch, wenn ein Mensch zum Kreuz kommt und begreift, Jesus ist der von Gott gesandte Erlöser. Da waren die zwei Räuber. Sie wurden mit Jesus auf gleicher Weise gekreuzigt. Auch sie schmähten ihn. Es waren starke Männer gewesen. Brutalität war ein leichtes Spiel für sie. Doch irgendwann wird man erwischt. Sie wissen jetzt genau, dass ihre letzte Stunde gekommen ist. Noch auf dem Weg lästerten sie diesen Jesus, der so irres Zeug redete. Doch allmählich wird einer leiser. Auf einmal merkte er, dass sie die Irrenden sind. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus: Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Einer findet im Sterben Ruhe für seine Seele. Und er bekommt die Zusage Jesu zum ewigen Leben. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Warum gibt Jesus diesem Mann solche Zusage? Weil dieser Räuber sich zu ihm gewendet hat. Das war ein Gott wohlgefälliges Gebet. Auch heute noch dürfen die Menschen zu Jesus beten um Rettung. Es braucht nichts anderes, als zu seinen Sünden zu stehen und Jesus um Vergebung zu bitten. In Johannes 6, 37 lesen wir: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auch ich habe zu meiner Zeit das Wort vom Kreuz gehört und ich möchte euch jetzt gerne erzählen, wie ich zum Kreuz fand. Ich stehe heute vor euch und kann mit frohem Herzen sagen, die Botschaft vom Kreuz ist eine frohmachende Botschaft, eine befreiende Botschaft. Es ist eine gute Nachricht. Aber das war für mich nicht immer so. Ich bin in Russland mit drei Geschwistern im Ural aufgewachsen. Wir wurden in den Grundlehren der Bibel nicht erzogen. In der Schule wurden uns die Lehren Lenins beigebracht und auch, dass der Mensch vom Affen abstammt. Unsere Großmütter aber waren Gläubige. Sie glaubten an die Bibel und beteten. Einige Male haben sie uns Kinder damals in ihre Versammlungen mitgenommen. Doch ich persönlich glaubte nicht an Gott. Was ich nicht sah, existierte für mich nicht. Meine Jugendzeit war geprägt von der Suche nach Liebe, Erfolg, Erfüllung, nach Anerkennung. Doch wenn ich es dann erreicht hatte, brachte es nur eine kurze Befriedigung. 1989 besuchte mich meine Mutter und teilte mir mit, dass sie sich zu Gott bekehrt hat. Doch ich hatte sie damals in dieser Hinsicht nicht beachtet. Ich stellte ihr nicht einmal Fragen, warum sie das getan hat. Das interessierte mich überhaupt nicht. Ich sehe sie noch heute, wie sie mit dem Fahrrad von mir nach Hause fährt. 1991 zogen mein Mann und ich mit zwei Kindern nach Deutschland, mit dem Ziel, besser zu leben und Sicherheit zu haben in diesem Land. Und wir haben es dann äußerlich auch erreicht. Schon nach einem Jahr hatten wir eine Wohnung und mein Mann eine feste Arbeit. Doch dieses äußere Glück hatte nicht lang angedauert. Ich merkte, mir fehlt was, mein Herz ist leer. Der äußere Wohlstand hatte es nicht gebracht. Dann ungefähr mit 29, 30 Jahren quälten mich die Fragen, wozu lebe ich, wenn ich sowieso sterben muss? Was kommt nach dem Tod? Und warum ist das Leben so sinnlos? Auf den Rat meiner gläubigen Großmutter las ich dann ab und zu in der Bibel, doch ich verstand nichts und führte mit meiner Mutter und Oma nur Streitgespräche. Und wenn ich so zurückdenke, war ich manchmal regelrecht frech. Dann sagte mir die Oma, ich möge doch Gott selber fragen. Doch das regte mich nur noch mehr auf. Aber was die Oma mir gesagt hat, was ich gehört hatte, das ging nicht einfach verloren. Einen Satz habe ich nie vergessen. Wenn ein Mensch seine Schuld vor Gott nicht bekennt und zu ihm nicht umkehrt, geht für ewig in die Höhle. Und das saß bei mir im Kopf. Im Sommer 94 hatte ich dann den Tiefpunkt in meinem Leben erreicht. Mit meinem Mann konnte ich auch über meine inneren Probleme nicht reden. Er meinte, ich würde irgendwann einfach mal aufhören. Doch als ich eines Tages allein war, ging ich bewusst auf die Knie und sagte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich das auch wissen. Und wirf mich nicht in die Höhle und lass mich die Bibel verstehen. Und ich habe wirklich erwartet, dass jetzt was Außergewöhnliches geschieht, dass ich eine Stimme hören werde oder etwas sehen werde. Und ich wartete. Aber es kam nichts. Nur eins kam. Als ich an dem Tag von den Knien ausstand, war ich überzeugt, dass es Gott gibt. Und ich sagte vor mich hin, und ich weiß, dass es dich gibt. Das Gebet wurde dann zu meiner Gewohnheit und immer, wenn ich abends alleine war, betete ich. Auch las ich angestrengt in der Bibel, auch wenn ich noch nicht alles verstand. Zu seiner Zeit hat Gott mein Gebet erhört. Wir wurden in die Bibelgemeinde in Fulda eingeladen. Mein Mann sagte zu mir, ich fahre mit dir nur mit, weil ich dich liebe, aber bitte lass mich in Ruhe. Und dort hörte ich, jetzt aber mit einem offenen Herzen, das Evangelium, dass Gott mich liebt und dass er mich geschaffen hat. Und könnt ihr euch vorstellen, was für Freude ich hatte? Ich konnte mich draußen hinstellen und allen Leuten sagen, wir stammen nicht vom Affen ab. Gott hat uns gemacht. Gott ist wirklich da. Der Erste, der es dann von mir gehört hatte, war mein Vater. Er meinte dann, ich soll bloß nicht fanatisch werden. Er war damals noch nicht gläubig. Dass Gott mich liebt, habe ich mit Freude angenommen. Mein Durst nach Liebe und Anerkennung wurde langsam gestillt. Aber ich hörte auch wegen meiner Sünde von Gott getrennt bin. Und so hatte ich heftige innere Kämpfe, denn ich dachte, was habe ich denn Schlechtes getan? Ich bin kein Mörder, ich habe keinen Ehebruch begonnen, ich hatte kein Sündenerkenntnis. Aber ich hörte nie auf zu beten und Gott zeigte mir eines Tages mein Herz, meine schlechten Gedanken, meine Worte, meine Taten. Und ich weiß noch, wie ich alles, was mir bewusst war, Jesus im Gebet gesagt habe und um Vergebung gebeten habe. Und auch bat ich ihn, er soll jetzt mein Herr und Heiland sein. Und Gott zeigte mir das Kreuz Jesu und vergab mir meine Schuld. Jesus Christus hat für meine Sünden am Kreuz bezahlt, mit seinem Blut. Und dann erst begriff ich, was das Kreuz bedeutet. Und so habe ich Gottes Liebe noch von einer ganz anderen Seite gesehen. Nach meiner Bekehrung habe ich viel Unrecht wieder gut gemacht. Gott zeigte mir, was ich tun sollte. Ich hatte keine Angst davor, zu meinen Sünden zu stehen. Ich lud meine Eltern zum Kaffee ein und bat sie um Vergebung für all den Kummer und Ärger, die sie mit mir in meiner Teenie- und Jugendzeit durchgemacht hatten. Gott zeigte mir meine Lieblosigkeit meinem Mann gegenüber. Ich bat auch ihm um Vergebung. Später dann, ein Jahr später ungefähr, als mein Mann zum Glauben kam, waren wir bereit, Geld, das wir durch Unaufrichtigkeit von der Krankenkasse bekommen hatten, zurückzuzahlen. Und als ich erkannte, dass Schwarzarbeit Sünde ist, hörte ich damit auf. Und so weiter. Ich kann hier lange fortsetzen. Jesus hat sein gutes Werk in uns angefangen und er verändert mich und auch meinen Mann Schritt für Schritt. Die Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes geworden bin, bekam ich nicht gleich. Ich habe mich immer gefragt, bin ich jetzt errettet? Bin ich jetzt ein Kind Gottes? Immer wenn mal was schiefgelaufen ist, ich bin kein Kind Gottes. Aber durch das tägliche Bibellesen hat Gott zu mir gesprochen. Gott festigte meinen Glauben durch sein Wort. Mein Leben ist dadurch, dass ich jetzt ein Kind Gottes geworden bin, nicht ohne Probleme. Ich erfahre viel Not in der eigenen Familie, Krankheit, Enttäuschungen, Feindschaft, Depressionen und Schmerzen. Aber ich habe den Trost aus dem Wort Gottes. Und das Wort zeigt mir auf Christus hin. Und Christus gibt mir die Kraft für jeden Tag. Und ich liebe den Vers aus Matthäus 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende wird finden. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Ja, und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zu unserem Thema zurückkommen. Denn das Evangelium enthält noch eine wichtige Botschaft über die Auferstehung des Gekreuzigten. Ja, die Bibel berichtet uns, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mehreren Personen erschienen ist. Ich möchte hier nur jetzt eine Begegnung mit seinem Jünger erzählen, dem Thomas. Als Jesus das erste Mal seinen Jüngern erscheinte, war Thomas nicht dabei. Und als die Jünger dem Thomas erzählten, dass sie den Herrn Jesus gesehen haben, sagte er, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Nach 8 Tagen waren die Jünger wieder zusammen und auch Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie an meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Dann antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Und Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Diese Aussprache Jesu gilt auch für uns heute. Ja, glückselig, sagt die Bibel, sind die, die den Worten Gottes geglaubt haben. Wahre Gläubige leben nicht im Schauen, sie leben im Glauben. Und jetzt möchte ich nochmal erinnern an den ersten Bibelvers, den ich mit euch gelesen habe. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Nun haben sie über das Wort vom Kreuz gehört. Und sie haben gesehen, dass das Wort vom Kreuz allen Menschen gilt. Die Entscheidung bleibt bei ihnen. Ablehnen oder annehmen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Man bleibt nicht neutral. Was wird ihre Entscheidung sein? Jesus lädt heute ein. Keine geballte Faust droht mit einem neuen Gesetz. Eine offene Hand, ein gutes Wort, eine befreiende Botschaft. Alle sind eingeladen. Und jetzt bin ich zum Ende gekommen und möchte noch zum Schluss sagen, wir, die Frauen der Bibelgemeinde Nordrhön, wünschen Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie Jesus Christus kennenlernen und ihn als Ihren persönlichen Retter und Herrn in Ihr Leben aufnehmen. Und jetzt hören wir noch ein Lied zum Schluss.